Lassen Sie mich ein paar Gedanken vorneweg sagen. Willi hatte das schon angedeutet, am Montag haben wir Otto Wilkramer beerdigt. Und gestern Abend habe ich so gedacht, es bräuchte eigentlich ein bisschen mehr Zeit, auch der Trauer. Es war nicht nur mein Ex-Chef, es war mein Mentor, es war mein Freund. Und es ist ein riesiger Verlust, ein großes Unverständnis, was dabei bleibt. Ich sage das unter anderem auch deshalb heute hier an diesem Ort, weil viele von Ihnen diesen großgewachsenen, weißhaarigen Herrn mit der kräftigen Stimme ja durchaus auch erlebt haben. Und er war häufig Gast in diesen Gottesdiensten hier am Sonntagmorgen in der FEG in Kiel. Und er hat es geliebt, hier zu sein. Der Propst unserer Kirche war ausgesprochen gerne bei Ihnen im Gottesdienst. Und etwas anderes hat er wieder und wieder betont. Immer wenn wir miteinander telefonierten, dann hat er deutlich gemacht, dass er eine besondere Vorliebe für den Prediger dieser Gemeinde hat. Ich war manchmal schier neidisch, wenn er anfing davon zu erzählen, ja, ich kenne ihn. Aber er sagte, du, der macht eine ganz, ganz tolle Arbeit. Und das ist jetzt nicht mit Willi abgesprochen, dass Sie denken, deswegen hat er mich heute eingeladen hier. Aber ich denke, Sie als Gemeinde, das kann er ja nicht selber erzählen. Aber ich habe mir gedacht, Sie als Gemeinde sollen das gerne einmal wissen. Und das ist auch nicht irgendwer, der das gesagt hat. Und auch das ist etwas Schönes, was man mitnehmen darf und behalten darf. Lassen Sie uns beten. Lieber Vater im Himmel, es ist gut, wenn wir Menschen um uns haben, die uns helfen, dir zu folgen. Und wir alle kennen solche Menschen. Und wir bitten dich darum, dass wir in unserem Leben immer die richtigen Prioritäten setzen. Dass wir Menschen über Dinge stellen. Dass wir dich über Menschen stellen. Und dass wir offen sind für das, was du mit uns, für Wege, die du mit uns gehen möchtest. Herr, sei du heute Morgen mitten unter uns, wie du es versprochen hast. Amen. Nun geht's los. Also, Tipps für den gewinnenden Verkäufer. Beginne nie ein Verkaufsgespräch, in dem der Verkäufer mit Nein antwortet. Also, beginne positiv. Mach deutlich, was für ein Gewinn darin steckt, dieses Produkt zu kaufen, dass es deine Lebensqualität stärken wird. Und beginn auf keinen Fall mit dem Kleingedruckten im Vertrag, mit den Folgekosten, die dahinter stecken. Das kann man irgendwann später nach Vertragsabschluss dann vielleicht auch noch einmal erwähnen. Ich glaube, Jesus kannte sowas nicht. Jesus hatte keinen PR-Manager, der ihm sagte, Jesus, wie man das so gut macht, um mit Leuten in Kontakt zu kommen. Da sind Menschen, die bereit sind, Jesus zu folgen, die zu ihm kommen und sagen, ich will dir folgen. Und was macht Jesus? Eigentlich müsste er doch sagen, hervorragend. Aber stattdessen, ohne eine Spur von Einfühlungsvermögen, wir reden von Jesus, ohne eine Spur von Einfühlungsvermögen, sagt er einfach, und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Hier ist ein Freiwilliger, einer, der mitmachen möchte, der sagt, hier, ich komme zu eurem Seminar, ich möchte nämlich gerne hier eintreten und so. Und dann sagt man, das überleg dir mal nochmal. Ob das so eine gute Idee ist? Eigentlich wunderbar, müsste Jesus sagen. Und spannend, was du noch alles und ich erleben werden. Aber Jesus hatte irgendwie noch nicht diesen Faible für das Wort spannend, was wir alles noch miteinander erleben werden. Jesus sagt, was auch immer du dir darunter vorstellst und was du dir versprichst, ich möchte am Anfang sagen, ich habe nichts. ich habe nichts. Und du wirst bei mir nicht irgendeinen Karrieresprung hinlegen. Manche Ausleger beschreiben das so: Jesus hat weder ein Bett noch ein Dach über dem Kopf. Er hat als Kind in einer geliehenen Krippe gelegen, hat auf einem geliehenen Boot gepredigt, ist auf einem geliehenen Esel geritten und lag am Ende in einem geliehenen Grab. Ja. Jetzt frage ich Sie, was hat das bitte schön mit uns zu tun? Ich stelle fest, ich habe ein eigenes Bett und ich zahle Miete für das Dach über meinem Kopf. Ich könnte sogar aus einem eigenen Boot predigen, wenn ich wollte. Neustadt an der Ostsee. Und mein geliehener Esel ist ein A4. Den besitze ich seit letzten Donnerstag. Wir entdecken ihn noch und genießen ihn. Gebrauchtes Auto, ja, aber unser eigenes Auto. Und dann das mit dem geliehenen Grab. Ich hoffe doch mal, meine Frau findet auch noch eine Alternative als ein geliehenes Grab. Und nun schaue ich mich hier einmal um, so unter Ihnen. Und ich glaube, da ist niemand, der, als er reingekommen ist, erstmal so den Dreck abgeputzt hat von der letzten Nacht unter der Brücke oder wo sie übernachtet haben. Lassen Sie es uns so sagen, Sie sehen eigentlich alle ganz proper aus. Gut situiert. Also, haben wir Jesus hier nicht ernst genommen in dem, was er da sagte? Was will das uns heute sagen? Was hat das mit unserem Leben zu tun? Zweite Begegnung. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Nun kommt das so richtig dicke. Das ist eine der größten Ehrenaufgaben, für die Beerdigung zu sorgen, erst recht, wenn der Vater gestorben ist, dass der Sohn dafür sorgt. Ganz kurz nach der ersten Diagnose: Ludwig Kramer hatte am 1. Januar 2015 seine erste Diagnose. Vorher fühlte er sich ein bisschen nicht gut. Aber kurz danach rief er bei mir an und sagte: Als nächstes kommt das und dann kommt das. Aber wenn das alles mal nicht mehr greift, dann machst du das, ne? Er hatte schon weitergedacht. Und das wäre mir nicht im Traum eingefallen, an dieser Stelle Nein zu sagen. Das war eine Ehrenaufgabe. Am Grab zu stehen und zu sagen: Otto Uwe, das war ein letzter Freundschaftsdienst für dich. Und nie käme ich auf die Idee, mich aus der Verantwortung zu stehlen. Das geht nicht. Das macht man nicht, das tut man nicht. Schon gar nicht mit so einer komischen Ausrede: Ich habe noch zu tun fürs Reich Gottes. Lass mal andere. Das kommt nicht in Frage. Was soll also diese schroffe Abweisung, die Jesus hier gibt? Nun gut, man kann anführen, dass die Trauerriten der damaligen Zeit anders waren als unsere heutigen. Man kann anführen, das glauben auch manche, der Vater ist noch gar nicht tot. Vielleicht ein bisschen alt und gebrechlich, aber tot ist er noch gar nicht. Denn wäre er tot, würde der Sohn trauern und hätte keine Zeit zum Plausch für Jesus. Der lebt noch. Und Jesus sagt: nee. Wäre eine Möglichkeit, sich da so rauszuschiffen. Aber ich persönlich glaube, Jesus meinte das so schroff. Genau so schroff, wie er das gesagt hat. Dann redet er noch von: die Toten sollen die Toten. Und so. Dazu kann man auch was erklären. Und manche erklären da ganz viel. Was heißt das? Geistlich tot sein. Du lebe von der Auferstehungshoffnung. Da kann man auch viel zu sagen. Aber damit ist die Spitze noch nicht genommen. Im September letzten Jahres habe ich meinen Vater beerdigt. War ich ungehorsam Jesu gegenüber? Und ein Dritter bietet sich an. Und ein anderer sprach: Herr, Ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Empfinden Sie es nicht auch so, das ist jetzt ein bisschen kleinlich, oder? Also das haben wir unseren Kindern beigebracht, egal wie alt sie waren. Wenn du aus dem Haus gehst, sagst du Tschüss. Also die Zeit muss doch sein, oder? Einmal Tschüss sagen. Und für die Fortgeschrittenen unter uns, ich sag nur Altes Testament, Elia, Elisa, klingelt's? Also Elia, der Altprophet, beruft den Jungpropheten Elisa und Elisa sagt, aber vorher lass mich meine Eltern küssen. Und Elia sagt, ja, dann man tau. Und dann geht er hin, küsst seine Eltern und dann beginnt seine Karriere als Prophet. Aber Jesus sieht das offensichtlich anders. Nun kann man festhalten an dieser Stelle und sagen, die Abschiedsriten damals war jetzt nicht einfach Bussi links, Bussi rechts und weg ist man, sondern das konnte schon so eine ausgewachsene Feier sein. Aber ich vermute einmal, Jesus meint das so schroff, wie er das hier sagt. Und dann noch der Blick zurück mit dem Pflug, da die wenigsten unter uns noch hinter dem Pflug hinterher marschieren, ist vielleicht eingängiger, wie die Volksbibel das Ganze übersetzt. Die Volksbibel übersetzt das so, wer beim Mopedfahren nach hinten sieht, knallt an den Baum. Das ist eingängiger, finde ich, so als ob die Furche ein bisschen mehr so ist. Oder? Ja. Aber zurückgucken beim Mopedfahren ist nicht gut. Nun kann man das festhalten und sagen, ja, okay, kennen wir, wir sollen in der Gegenwart leben, nicht immer so rückwärtsgewandt leben, nach vorne schauen, das ist schon richtig so. Aber Jesus hat es ziemlich schroff gesagt. Ist das jetzt der Aufruf in das Spartanische hinein? Ist das der Aufruf, dass wir sagen sollen, in dieser Haltung mit Jesus umgehen, Jesus, ich habe nichts, ich kann nichts, ich bin nichts, nur du, Jesus, du bist alles. Das klingt zwar ziemlich fromm, aber nicht alles, was fromm klingt, muss auch richtig sein. Ist es so? Kleiner biblischer Vergleich. Cousin Johannes der Täufer, der entsprach durchaus so diesem schroffen Bild, das Jesus hier entfaltet hat. Cousin Johannes der Täufer war so eine schräge Type. Die kümmerte sich nicht mehr um irgendwelche Höflichkeiten, war merkwürdig gekleidet, hat sich merkwürdig ernährt und hat eine ziemlich harte Rede gehabt. Da müsste man sagen, der hat es dann doch offensichtlich so umgesetzt. Aber was schreiben die Gegner von Jesus über Jesus? Jesus war so einer, der hat gegessen, getrunken, der hat das Leben geliebt. Der hat gefeiert mit anderen zusammen. So, und wie kriegen wir das jetzt alles zusammen? Diese schroffe Rede und dann dies, passt das zusammen? Immer wieder wichtig, den Zusammenhang zu beachten. Was ist der große Unterschied zu Elisa? Was ist der große Unterschied zum vierten Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren? Was ist der große Unterschied auch zu sinnvollen Traditionen? Der große Unterschied hat einen Namen und das ist Jesus selbst. Jesus selbst ist auf dem Weg nach Jerusalem. Wir leben in der Passionszeit. Und auf diesem Weg nach Jerusalem, da geht es nicht mehr darum, sich um Nebensächlichkeiten zu kümmern. Wenn hier jetzt Feuer ausbrechen würde, ich sage das extra ein bisschen leiser, damit keine Panik ausbricht, aber wenn jetzt hier Feuer ausbrechen würde, dann ist das doch völlig egal, wie die Frisur sitzt, oder? Dann sehen Sie zu, dass Sie schnell rauskommen. Und ich hoffe für die Frau an Ihrer Seite, Sie denken auch noch an Ihre Frau, dass Sie die mitnehmen und so, aber Sie sehen zu, dass Sie schnell rauskommen. Alles andere ist nebensächlich. Wenn Jesus auf dem Weg ist nach Jerusalem, wenn Jesus auf dem Weg ist zum Kreuz, das, was Martin hier angedeutet hat, obwohl ich ein bisschen geschluckt habe, wie gefährlich das in eurer Gemeinde hier ist. Aber okay. Wenn Jesus auf diesem Weg ist, dann sind die normalsten Dinge nicht mehr wichtig, sondern dann geht es um die Hauptsache. Und auch heute sagt Jesus, folge mir nach. Dann mag es sein, dass wir auch die einen oder anderen Einwände haben. Aber entscheidend bleibt dann die Frage, in welchem Verhältnis stellen wir uns zu ihm? Was sind im Verhältnis zu ihm Hauptsachen und Nebensachen? Jesus Christus ist mehr als derjenige, der den Christen ihren Namen gegeben hat. Christen sind mehr als diejenigen, die mit Jesus umgehen mit einer gewissen Ehrfurcht. Eins meiner Lieblingszitate habe ich auch von Ottuwe Kramer, ein Zitat von Kierkegaard, dem Theologen und dänischen Philosophen. Er brachte das auf den Punkt und sagte, Jesus sucht keine Bewunderer, sondern Nachfolger. Und ein Nachfolger Jesu ist ein Mensch, der sein Leben Jesus unterstellt. Ein Nachfolger Jesu zu sein, führt unter anderem dazu, dass zurzeit etwa 100 Millionen Menschen auf dieser Welt um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Die werden nicht belächelt oder haben vielleicht nicht ganz die Aufstiegschancen wie andere, sondern 100 Millionen Menschen auf dieser Welt müssen um ihr Leben fürchten. Warum? Weil sie Nachfolger Jesu sind. Weil sie in seiner Nachfolge stehen. Eins der berühmtesten Bücher zum Thema Nachfolge hat Dietrich Bonhoeffer geschrieben, 1937. Und da schreibt er 1937, hinter den notwendigen Tagen und Kampfparolen der kirchlichen Auseinandersetzung regt sich ein starkes Suchen und Fragen nach dem, um dem es allein geht, nach Jesus selbst. Was hat Jesus uns sagen wollen? Was will er heute von uns? Dietrich Bonhoeffer aus dem Vorwort zu dem Buch Nachfolge. Was will er heute uns sagen? Diese Frage gilt nicht nur 1937, sondern genauso 2015. Und Jesus möchte eben kein geschickter Verkaufsstratege sein, der von hinten durch die Brust ins Auge kommt. Er ist nicht daran interessiert, dass es noch ein paar mehr Gemeindeglieder gibt und noch ein paar mehr Gemeindeglieder und das Spendenaufkommen auch noch steigt. Ich sage nicht, dass er was dagegen hätte, aber das ist nicht sein Primäres. Er sucht damals und er sucht heute Nachfolger, Menschen, die ihr eigenes Ich seinem Ich unterstellen. Und in so einer Art Selbstverleugnung leben. Selbstverleugnung bedeutet jetzt keine falsch verstandene Demut, sondern es bedeutet schlicht und einfach, ich unterstelle mein Leben seinem Leben. Und ich achte sein Leben und das, was er mir sagen will, höher als alles andere in meinem Leben und was mein Leben betrifft. Heißt das nun, dass ich damit all meine Pflichten hinten anstellen kann? Für mich bedeutet das, dass ich meine Prioritäten immer wieder einmal neu überdenken muss. Dazu habe ich zwei Gesichtspunkte, zwei Fragen. Die erste Frage ist die, wäre ich bereit, alles für Jesus einzusetzen? Es geht in erster Linie einmal um die Bereitschaft. Wenn er sagt, folge mir nach, und wenn er sagt, das bedeutet für dich, das und das und das und das. Und ich sage, das ist viel. Wäre ich bereit dazu? Längst heißt das nicht, in der Nachfolge Jesu stehen, alle Bindungen, allen Besitz, alles, was mir wertvoll ist, alle Traditionen, alles über Bord zu werfen. Aber wenn er mich anfragt, wäre ich dann bereit dazu? Es geht um diese Bereitschaft, nichts auszuklammern. Und nichts ausklammern meint dann tatsächlich nichts auszuklammern. Ein Beispiel, weil ich so gern noch ein bisschen über ihn rede, damit das nicht so schnell vergessen ist. Otto Uwe Kramer war ja promovierter und habilitierter Mathematiker. Und er hätte hier eine Professur übernehmen können. Er hat Mathematik betrieben auf einem Niveau für ein paar hundert Menschen auf dieser Welt. Aber irgendwann wurde ihm deutlich, ich möchte nicht für ein paar wenig Menschen auf dieser Welt ein paar mathematische Probleme lösen und die sagen, wow, der hat es hingekriegt. Vielleicht spricht irgendwann jemand von der Kramerschen Formel oder so. Nee, das will ich nicht. Ich möchte viele Menschen für das Evangelium gewinnen, für Jesus Christus. Ich will Jesus verkündigen. Das möchte ich. In die Nachfolge Jesu rufen, das möchte ich. Und das bedeutete aber, dass er den alten Weg lassen soll. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben eine lange Ausbildung hinter sich und Sie sind nicht nur gut in dem, was Sie tun, sondern Sie sind sogar einer der Besten in dem, was Sie tun. Haben Sie dann die Bereitschaft, eine Professur, die wird, glaube ich, so nach C oder so bezahlt. Auf alle Fälle viel Geld, keine Ahnung. Und all das, wären Sie bereit dazu? Und diese Frage hat er sich gestellt, bin ich bereit dazu? Und dann ist er zu seinem Doktorvater hingegangen und hat gesagt, Entschuldigung, aber ich höre auf mit der Mathematik. Ich höre auf damit. Bis zum Lebensende hatte er so einen Spaß an der Mathematik. Seine Tochter hat Mathematik studiert und dann sagt er irgendwann zu mir, erstes, zweites Semester. Sie hing da ein bisschen. Boah, hab ich mal eben, zack, 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 es geht noch. So, der hatte bis zum Ende Spaß daran. Aber er ging zu seinem Doktorvater und hat gesagt, ich höre auf. Ich mache jetzt Theologie. Und hinterher, als er diese Entscheidung getroffen hat, als er diesen Weg gegangen ist und das auch so öffentlich klar formuliert hat, da sagt der Doktorvater, aber ich würde dich trotzdem noch gern ein bisschen behalten und ich biete dir diese Dozentenstelle für Mathematik an. Wow. Und dann hat er beides gemacht, so ein bisschen Mathematik und damit sein Studium finanziert und Theologie studiert. Aber versteht ihr, was ich meine damit? Was ich damit meine ist, er hat die Bereitschaft gehabt. Und wenn er gesagt hätte, ach von Hoff, ne, du bist ja der kommende Stern, weg. Nee, egal. Das ist mein Weg. Und darum geht das. Habe ich diese Bereitschaft dazu? Ein Engländer, Gilbert Keith Chesterton, der hat C.S. Lewis beeinflusst, falls jemand den kennt. So. Der hat einmal gesagt, sieh deine Religion nicht als Theorie an, sondern als Liebesbeziehung. Als Liebesbeziehung. Falls Sie schon ein bisschen länger so verheiratet und so sind, dann vielleicht müssen Sie ein bisschen länger zurückdenken, so Liebesbeziehung, was bedeutet das, so was für Gefühle und so weiter. Ja, muss mit dem Alter nicht aufhören, ne? Kann auch weitergehen. Aber wenn Sie sich da mal so hineinversetzen, Liebesbeziehung, was sind Sie bereit, aus Liebe alles zu tun und zu machen? Was sind Sie bereit, an welchen Stellen einfach zu schweigen und nichts zu sagen? So? Und wo sagen Sie was, auch was Liebes? Es geht um eine Liebesbeziehung. Nachfolge Jesu, gerufen sein in die Nachfolge Jesus, ist nicht der Eintritt in ein Hamsterrad. Noch mehr Aufgaben, noch mehr, noch mehr, noch mehr, sondern es ist die Aufnahme einer Liebesbeziehung. Und aus Liebe sind Menschen bereit, sehr viel zu tun. Und Jesus ruft uns in eine Liebesbeziehung. Und der zweite Gedanke dazu, das erste, die Bereitschaft mitzubringen, alles einzusetzen, die Bereitschaft. Und das zweite ist, hin und wieder die Prioritäten zu überdenken und die Prioritäten von Jesus setzen zu lassen. Ich glaube, dass das über Jahrhunderte eine große Spur von Missverständnissen gegeben hat an dieser Stelle. Wenn viele unter dem Vorwand gelebt haben und manchmal auch mit dem ehrlichen Bedürfnis im Herzen, alles für den Herrn zu tun. Und darüber haben sie zutiefst die vergessen, die ihnen ganz nahe sind. Ich glaube, dass es in der Christenheit eine Spur der Verletzungen gibt, weil da Leute waren, die gesagt haben, alles für den Herrn und haben völlig vergessen, die Prioritäten richtig ordnen zu lassen. In der Tat heißt es in der Bibel, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und das steht für mich auch an oberster Stelle in der Prioritäten. Das heißt, als erstes kommt Gott. Wer kommt dann? Dann kommt der Partner an deiner Seite. Der kommt als nächstes. Und wer kommt dann? Darunter kommen die Kinder als nächstes. Nicht auf einer Ebene. Denn die Kinder sagen irgendwann, und tschüss, dein Partner kommt an zweiter Stelle. Dann die Kinder. Irgendwann gibt es Schwiegerkinder dazu. Und wenn sie ihre Kinder behalten wollen, seien sie nett zu ihren Schwiegerkindern. So. Als ich diese Liste machte und überlegte, da habe ich schon mal drüber gesprochen, habe ich gedacht, ich muss diese Liste aktualisieren. Dann kommen die Enkelkinder. Ich habe zwei. Dann kommen die Enkelkinder, die dazugehören. Dann kommt irgendwann auch der Beruf. Freunde noch davor. Freunde kommen natürlich noch davor. Denn Menschen stehen immer höher. Und das Hobby. Das ist alles keine Frage von Quantität, sondern von Qualität. Natürlich bezahlt mich mein Arbeitgeber dafür, dass ich so und so viele Stunden auch eine Arbeit abliefere. Aber die Qualität, in der Qualität gehört die Frau da oben hin und nicht irgendwo hinten eingruppiert. Und die Kinder da oben hin und nicht irgendwo eingruppiert. Und nun können Sie natürlich fragen, wo bleibt die Gemeinde? Ja, wenn Sie sie als Hobby behandeln, steht sie ziemlich weit achtern. Wenn die Gemeinde für sie ein Hobby ist. Aber wenn sie ein Teil unseres Lebens ist, und ich rede jetzt nicht nur so von uns Berufschristen hier, wo Beruf und Gemeinde ineinander fallen, so, aber wir alle werden feststellen, wenn uns Jesus wichtig ist, dann wird Gemeinde auch einen Stellenwert bekommen und Begegnungen finden statt. Ich freue mich, wenn meine Frau, meine Tochter dabei ist. Ich freue mich, wenn Freunde ich treffen kann in der Gemeinde und so weiter. Das geht ineinander. Ich bin selber in so einem Haus groß geworden, wo dann irgendwann der Spruch kommt, stell dein Bett doch ins Gemeindehaus und so, wie häufig du da bist. Aber es geht letztlich darum, eine richtige Priorität zu setzen. Und diese Priorität müssen wir immer mal wieder überdenken. Und das möchte Jesus. Stehen bei dir die Prioritäten noch richtig? Für Otto-Uwe Kramer hat sich diese Prioritätenliste zum Ende seines Lebens von unten her aufgelöst. Und das ging innerhalb von 7, 8 Wochen bei ihm. Der Beruf ging nicht mehr. Er wollte noch so gerne predigen und verkündigen. Und Hobbys ging nicht mehr. Freunde, er war zu schwach, als dass er viele Freunde empfangen könnte. Da wollten so viele hin noch zu ihm und nochmal Danke sagen, ging nicht mehr. Familie stand bei ihm und blieb bis zum Schluss. Aber auch da musste er am Ende und wusste das auch, dass er loslassen musste. Und ganz am Ende bleibt eben das, was er in so einer Handbewegung deutlich gemacht hat, als ich da 3 Tage, 4 Tage vor seinem Tod bei ihm saß. Und dann machte er diese Handbewegung. Und ich fragte nach, was bedeutet diese Handbewegung? Und seine Frau hat es mir später erklärt und sie sagte, Ich bin dein und du bist mein. Ich bin dein und du bist mein. Da, wo die Prioritätenliste stimmt, wo Jesus an erster Stelle steht, da bleibt am Ende er auch stehen. Alles andere von unserer Prioritätenliste, wenn es ans Ende geht, wird von unten her abgeschnitten. Und wenn es gut läuft, bleibt Familie an der Seite noch. Aber auch da müssen wir eines Tages loslassen. Und dann kann ich alles in dieses schlichte Gebet hineinlegen. Und vielleicht sind wir irgendwann noch kaum in der Lage, Worte zu fassen. Und seine kräftige Stimme wurde am Ende sehr schwach. Aber das hat er noch gemacht, ohne viel zu sagen. Ich bin dein und du bist mein. Bonhoeffer drückt es so aus: Nachfolge ist Bindung an Christus. Weil Christus ist, darum muss Nachfolge sein. Eine Idee von Christus, ein Lehrsystem, eine allgemeine religiöse Erkenntnis von der Gnade oder Sündenvergebung macht Nachfolge nicht notwendig. Er schließt sie in Wahrheit aus. Es ist die Frage, wovon leben wir? Leben wir von einem Lehrsystem, einer Idee, oder leben wir tatsächlich aus Jesus Christus heraus? Haben wir die Bereitschaft, alles einzusetzen, was er von uns fordert, wenn er in die Nachfolge ruft? Ich weiß das nicht. Eins der schönsten Lieder: Werde ich dir folgen? Wer von uns wollte dafür seine Hand ins Feuer legen, wenn wir irgendwann einmal zu den 100 Millionen gehören würden? Aber heute und jetzt sage ich mit jeder Faser meines Lebens, ja, ich will. Und ich hoffe, er gibt mir immer die Kraft dazu, in allen Bereichen, in allem, was sich noch entwickelt, auch dieses Versprechen zu halten, ja, ich will. Er ruft auch heute in die Nachfolge hinein. Und bei ihm haben wir diese Verheißung, diese Zusage, bei ihm kommen wir ans Ziel. Ich bin dein und du bist mein. Und daran ändert sich nichts. Jesus verkauft uns keine Autobahn mit dahin rauschenden Luxuslimousinen. Er verspricht uns auch kein sorgenfreies Leben, aber ein Ziel. Oculi, so heißt dieser Sonntag. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Und da tun wir gut daran, diese Zielrichtung immer zu behalten. Lieber Vater im Himmel, wir wissen nicht, was du noch von uns forderst. Aber hab Dank, dass du uns unser Leben geschenkt hast. Und hab Dank für deinen Ruf in die Nachfolge. Hab Dank für jeden, der da Ja gesagt hat. Und wir bitten dich für jede Person in diesem Raum, die dies erneuern möchte, dass sie ein fröhliches Ja findet zu dir. Und dann begleite uns. Geh du uns voran durch unser Leben. Und hab Dank, dass du uns an ein Ziel führst und dass wir auf diesem Weg geborgen sein dürfen und geborgen bleiben in dir. Amen.